Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Wir müssen mal reden. Über ein Leben mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und über Selbsthilfe. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung. Ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Und damit herzlich willkommen zur 21. Episode Selbsthilfe auf Sendung. Mein Name ist Robert Grützke und wir sprechen in jeder Episode über eine weitere Facette aus dem Bereich der Selbsthilfe und der Selbsthilfearbeit. Weiterführende Infos zu unseren Inhalten findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch Kontaktmöglichkeiten für konstruktive Kritik, Feedback und Wünsche. In diesem Podcast versuchen wir, das Thema Selbsthilfe so vielfältig wie möglich abzubilden. Wir sprechen mit zentralen Einrichtungen, Landesverbänden, Kontaktstellen. Wir sprechen mit Betroffenen und den Leitern von Selbsthilfegruppen. Und etwas, das in den Gesprächen oft klar wird, mal zwischen den Zeilen, mal ganz offen: Neben den meisten Betroffenen gibt es Angehörige, die den Weg mitgehen, manchmal Kummer teilen und erträglicher machen, oft als Prellbock fungieren und häufig ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Heute sprechen wir über Hoffnung, den Weg zur Selbsthilfe und der Entscheidung für das bedingungslose Füreinander-Dasein. Wir sprechen über Angehörige von Wachkoma-Patienten. Wie üblich habe ich euch dazu 5 Fakten zum Einstieg ins Thema mitgebracht. Punkt 1. Definition. Nach einer schweren Hirnschädigung treten häufig bestimmte Bewusstseinsstörungen auf. Betroffene können weder die Augen öffnen noch auf Reize reagieren und auch sonst nicht aktiv kommunizieren. Dieses medizinische Phänomen wird als Koma bezeichnet. Beim Syndrom reaktionsloser Wachheit, SRW, öffnen Koma-Patienten in unregelmäßigen Abständen ihre Augen. Hinweise auf eine bewusste Wahrnehmung oder Kommunikation gibt es auch hier nicht. Dieser medizinische Zustand wird im Volksmund als Wachkoma bezeichnet. Andere Bezeichnungen sind oder waren etwa apallisches Syndrom, Coma vigil und persistierender vegetativer Zustand. Punkt 2. Ursachen. Dem SRW liegt immer eine schwere Hirnschädigung zugrunde. Ursachen dafür können unter anderem Schädel-Hirntraumata sein, Sauerstoffmangel, Intoxikation, ein Hirninfarkt, neurodegenerative Erkrankungen oder angeborene Fehlbildungen. Punkt 3. Je nach Quelle existieren in Deutschland zwischen 1500, 5000, 10.000 und 14.000 Wachkoma-Betroffene. Punkt 4. Die Zahl der Betroffenen steigt. Ein Grund dafür besteht in den erfolgreichen Wiederbelebungsversuchen, zum Beispiel nach Unfällen. Patienten werden vor dem Tod bewahrt, fallen infolge des Sauerstoffmangels dann aber ins Koma oder ins Wachkoma. Punkt 5. Unterscheidung. Auch wenn es nach außen hin ähnliche Symptome gibt, ist Wachkoma, SRW, nicht mit dem Locked-in-Syndrom oder gar dem Hirntod zu verwechseln. Mit Hirntod meint die Medizin einen unumkehrbaren Ausfall des Gehirns. Im Gegensatz dazu ist sich die medizinische Forschung nach wie vor nicht ganz einig darüber, was und in welcher Abstufung Wachkoma-Patienten ihre Umwelt erfahren. Und damit komme ich zum Gast dieser Episode. Mir gegenüber sitzt Helke Werner, die ihren Mann Karl-Heinz nach einem Herzstillstand 17 Jahre lang pflegt und fördert, während dieser sich im Wachkoma befindet. Und die während dieser Zeit 2008 die einzige Selbsthilfegruppe in Sachsen-Anhalt für Angehörige von Wachkoma-Patienten gründet und bis heute leitet. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ihr da seid heute, Robert und Axel, dass ich euch kennenlernen darf. Finde ich toll. Und ja, Ich bin gerne bereit, mit euch zu reden.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ausnahmsweise mal persönlich bei dir zu Hause. Also nicht, dass wir sonst mit dir woanders wären, aber in der Regel treffen wir uns in zum Beispiel Selbsthilfe-Kontaktstellen etc. Zumal heute die Sonne scheint. Idealer Umstand, um jetzt einzusteigen. Helke, die Geschichte eines jeden Angehörigen beginnt mit der Geschichte eines Betroffenen. Magst du uns zum Einstieg die Geschichte von Karl-Heinz erzählen? Vielleicht machen wir es so, ich nenne dir ein konkretes Datum. Und du kannst uns einfach erzählen, was du damit verbindest. Der 20. Januar 2002.
Ja, eigentlich ein Tag wie jeder andere. Es war aber ein Sonntag. Und wir haben ja beide noch gearbeitet und haben an einem Sonntag eigentlich immer Mittagsschlaf gemacht. Und mein Karl-Heinz stand auf und sagte, er geht ins Bad, er muss mal aufs Toilette und kam aber nicht wieder. Ja. Und da er lange nicht wiederkam, bin ich gucken gegangen und ja, eigentlich war schon alles zu spät, ja. Und dann habe ich die Rettung gerufen, oder den Bereitschaftsarzt, der hat sofort die Rettung gerufen. Von dort aus noch, der war gar nicht erst hier. Und dann kamen sie und Wiederbelebung, es wurde gleich ein Luftröhrenschnitt gemacht. Und nach Stenner ins Krankenhaus und das sah auch erst gar nicht gut aus. Und alle wussten nicht, ob er das schafft und überlebt. Nach 10 Tagen hat er wieder allein geatmet. Er wurde dann nicht mehr beatmet. Das war genau auf meinem Geburtstag, am 2. Februar dann. Und ja, stand dann an eine Reha. Und die begann im Februar, Mitte Februar, kam nach Plau am See in die neurologische Frühreha. Eine sehr gute Reha, eine sehr gute Reha-Klinik. Und er hat sich ganz gut weiterentwickelt und war ein Vierteljahr da. Also man hat nochmal 4 Wochen verlängert. 8 Wochen ist ja in der Regel dann die Reha für solche Patienten. Und ja, er kam dann im Mai zu mir nach Hause. Im Krankentransport wurde er noch mit Sauerstoff versorgt. Als er rauskam, wurde er abgemacht vom Sauerstoff. Er kam zu mir in die Schlafstube, ins Bett. Das Pflegebett stand schon bereit und es war auch eine Pflegekraft hier, die ihn dann übernommen hat, solange ich immer zur Arbeit war. Und wir hatten weder Sauerstoff noch Beatmung noch eine Überwachung. Wie heute haben sie alle gleich eine Überwachung, ein Überwachungssystem zu Hause. Sowas hatten wir alles nicht. Aber ein Absauggerät natürlich, weil er eine Trachealkanüle hatte zum Absaugen. Inhaliergerät. Ja, und es war am Nachmittag, glaube ich, schon die erste Therapie hier zu Hause. Und der Rollstuhl stand hier im Wohnzimmer bereit und am nächsten Tag liefen ganz normal die Therapien. Er hatte jeden Tag Physiotherapie, doppelte Zeit, von Montag bis Freitag. Und er hatte auch jeden Tag von Montag bis Freitag Ergotherapie und 3-mal die Woche Logopädie. Und anschließend stand hier der Rollstuhl, der wurde rübergeholt. Ein Lifter gab es auch und mein Mann saß im Rollstuhl. Hier bei mir im Wohnzimmer.
Karl-Heinz kam am 21.05.2002.
Genau, einen Tag vorm Geburtstag unserer Tochter.
Was schoss dir in diesem Moment durch den Kopf oder was ging dir da generell durch den Kopf?
Also als erstes stand für mich fest, dass er zu mir nach Hause kommt und dass ich ihn hier zu Hause versorge. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob ich das alles schaffen werde, alleine. Ob ich das hinkriege, ob ich die Verantwortung tragen kann. Das war so das, was mir durch den Kopf ging.
Helga, als Karl-Heinz wieder zu Hause war, wie wurdest du da medizinisch aufgefangen? Also wenn man sich dafür entscheidet, einen Wachkoma-Patienten zu Hause zu betreuen, wie sieht da die medizinische Beratung aus?
Naja, Beratung brauchte ich eigentlich in dem Sinne nicht mehr, weil ich bei meinem Karl-Heinz 4 Wochen am Stück in der Frühreha war und ihn von morgens bis abends begleitet habe, bei allen Therapien, bei allen Behandlungen. Also da wurde ich wirklich gut eingearbeitet und ich kannte mich mit allem aus. Ich wusste ja, ich will ihn nach Hause haben, also muss ich auch alles wissen. Was natürlich von großem Vorteil war, für die Pflegekräfte später nicht immer, weil man selber mehr wusste als manche Pflegekräfte. Ich hatte damals, oder wir hatten eine Hausärztin, die schon fast Rentnerin war, die auch sich mit dem Thema etwas auskannte. Und die eigentlich dann auch hinter mir gestanden hat, hat auch die Therapien alle verordnet, so wie ich das gewünscht habe, weil ich das von der Reha, von der Frühreha so kannte. Und als sie aufhörte, kam eine neue, jüngere Hausärztin und ich sage heute noch, sie hat immer hinter mir gestanden und hat eigentlich alles verordnet für meinen Mann, was notwendig war. Das muss ich echt sagen. Auch wenn das nicht alle so gut hatten in dieser Richtung und gut, ja, wenn man das so sagen kann, wie ich, gerade in den größeren Städten, die mussten dann zum Hausarzt, zum Neurologen und überall hin, um ihre Verordnungsscheine zu holen und so weiter. Ich habe das alles hier bekommen. Einmal im Jahr zum Neurologen, der hat den EEG gemacht und konnte ableiten, was ist notwendig. Verordnet hat die Hausärztin alles. Und so sind wir auch ein ganzes Stück mit Medikamenten runtergekommen, was gerade Anfallsleiden betrifft, was ja solche Menschen oft haben dann. Naja, so dass er da zum Schluss dann nicht mehr viel nehmen musste, sag ich mal. Ganz wenig, nur noch vorbeugend im Prinzip. Unser Hausärztin meinte immer, Frau Werner, das bisschen, ist doch alles gut, das können wir vielleicht auch noch weglassen. Nee, da wollte er aber nicht ran, der Neurologe. Und das war sicherlich auch gut so.
Was würdest du jetzt rückblickend als größte Herausforderung betrachten, wenn man Wachkoma-Patienten selbst zu Hause pflegen möchte?
Es ist schon irgendwo eine Herausforderung, weil man muss ja vieles lernen, was man vorher nicht wusste. Mein Mann war 57, mein Karl-Heinz, als das passiert ist, ja. Er konnte nicht sprechen. Eine Herausforderung für mich war zum Beispiel, dass ich gelernt habe oder lernen musste, und das habe ich auch, wie ich mit ihm kommunizieren kann. Und nicht kommunizieren gibt es einfach nicht. Man kann immer kommunizieren. Zum Beispiel über die Mimik, über die Gestik, über die Haut, über die Körperspannung. Und das kann ich einfach. Ich kann auch schöne Episoden erzählen. Eine Pflegekraft hat zum Beispiel mal zu ihm gesagt, bei uns wurde immer die Seite ausgestrichen, zu der man gedreht hat. Dann weiß er nämlich Bescheid, jetzt geht's auf die Seite. Und die hat die rechte Seite ausgestrichen und Herr Werner hat gesagt, Herr Werner, jetzt drehen wir mal auf die linke Seite. Da hat er gegrinst. Also ein Zeichen dafür, dass was angekommen ist.
Du hast in unserem Vorgespräch bzw. in dem Fragebogen, den jeder Gast vorher von uns bekommt, geschrieben, dass du gerne auch das Thema Pflegefachkräfte im Umgang mit Wachkoma-Patienten zumindest mal ansprechen wollen würdest. Welche Erfahrung hast du denn mit Pflegefachkräften oder mit Pflegekräften gemacht?
Wir hatten viele gute Pflegekräfte, sehr gute sogar, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe. Aber ich sag mal, es war immer eine dabei, die nur mal eingesprungen ist und das einfach hier nicht wollte. Es war für sie zu viel Arbeit. Also immer so wenig wie möglich, wenn man sagte, Wachkoma, war das für sie einfach jemand, der da lag, der gewaschen wurde, der was zu essen gekriegt hat, also Nahrung, die ja über die Pumpe gelaufen ist, und mehr nicht. Aber bei uns war den ganzen Tag Arbeit. Es war früh Physiotherapie, da musste die Pflegekraft mitmachen, weil also zum Ende wurde mein Mann immer auf die Bettkante gesetzt, Physio und die Pflegekraft, die auf jeder Seite eine. Dann kam die Ergo, da wurde zweimal in der Woche Stehbett gemacht, damit er auf seinen Füßen stehen konnte. Natürlich angeschnallt, und da musste auch die Pflegekraft mitmachen. Und bei der Logo saß er schon im Rollstuhl. Dann kam die Logo und da musste auch die Pflegekraft immer bereit sein, absaugen und so weiter zwischendurch. Und das war manchen einfach zu viel Arbeit. Das kannten sie so nicht.
Es scheint jetzt so aus deiner Erzählung her auch eher die Ausnahme gewesen zu sein.
Genau, das ist auch so. Das waren wir. Und wir haben eine Pflegekraft gehabt, die arbeitet auch jetzt noch bei dem Pflegedienst, bei dem Intensivpflegedienst, den wir dann zuletzt hatten. Und die fährt auch jedes Mal mit nach Rheinsberg, auch dieses Jahr wieder. Und die hat mal in Rheinsberg bei einer Veranstaltung gesagt, jeder, der bei uns im Pflegedienst anfängt, der sollte erstmal mindestens 4 Wochen bei Werners arbeiten. Dann könnte er hinterher auch arbeiten. Und eigentlich hatte sie recht. Und der Ingolf, der bis zuletzt nachher auch noch hier war, und zu dem habe ich auch noch Kontakt, der hat einen Patienten in Tangerhütte, der fährt hier oft vorbei. Und der sagt immer wieder, Frau Werner, alles, was ich kann, habe ich von Ihnen gelernt, ja. Und von Ihrem Mann eigentlich ja auch, aber auch durch mich, ja. Naja, da konnte ich das eben gut anwenden, hat er gesagt, was ich bei Ihnen gelernt habe.
Das ist ja dann aber auch mal ein schönes Feedback.
Genau, ja, das stimmt.
Wir machen einen kleinen Sprung. 2002 kommt Karl-Heinz zu dir, zurück nach Hause. 6 Jahre später, 2008, gründest du die Selbsthilfegruppe. Erzähl uns bitte davon. Wie kam es zustande? Was war so der finale Impuls?
Ja, Wachkoma-Selbsthilfegruppe. Ob es eine gab hier oder nicht, das wusste ich eigentlich gar nicht. Aber für mich war einfach wichtig, dass Menschen zusammenkommen, die das gleiche Schicksal haben. Und wir hatten von dem Verein, in dem ich vorher war, eine Betroffenenliste. Und die habe ich mir auch sehr gut angeschaut und habe auch festgestellt, dass hier bei uns in Sachsen-Anhalt, Magdeburg, Halle, auch in Tangermünde und hier es viele Menschen oder doch etliche Menschen im Wachkoma gibt. Ja, und dann hat sich der Paritätische Wohlfahrtsverband von Stendal gemeldet, die Selbsthilfe-Kontaktstelle. Bis dahin wusste ich noch nicht mal, dass es sowas gibt. Und die standen zu unserer Veranstaltung dann auch auf der Matte. Damals haben wir die Veranstaltung in Grieben gemacht. Da war unser Pflegedienst, der meinen Mann versorgt hat. Und da wurde die Gruppe gegründet und der Raum war voll. Es waren 20 Leute oder so da, ja. Und da habe ich gedacht, guck an, obwohl viele davon nachher nicht mehr gekommen sind, aber sie haben erst mal gesehen, ach so, es gibt ja doch noch viele Betroffene. Und wenn, dann können wir Hilfe haben, ja.
Vielleicht ein kurzer Service-Hinweis an der Stelle. Ein spannendes Gespräch zum Thema Selbsthilfe-Kontaktstellen finden unsere Hörerinnen und Hörer in Episode 18, dem Staffelauftakt zu Staffel 3. So. Wir machen weiter. Wie lief die Gründung der Selbsthilfegruppe denn ab? War das ein besonders bürokratisches Prozedere oder empfandst du das als irgendwie unkompliziert?
Also das war total unkompliziert. Die Selbsthilfekontaktstelle wusste durch die Zeitung, wir hatten das in die Zeitung setzen lassen, dass wir uns zusammenfinden in Grieben und dass wir eine Gruppe gründen wollen. Und dass es eine Selbsthilfegruppe wird, habe ich da noch gar nicht so für wahrgenommen. Und das habe ich erst hinterher erfahren, sage ich mal, weil wir mit einmal eine Selbsthilfegruppe waren, Wachkoma und Angehörige. So haben wir uns dann aber selbst genannt. Und so ist es geblieben. Wir hatten auch schon mal junge Leute mit in der Selbsthilfegruppe, die nach Schlaganfall betroffen waren. Zum Beispiel einmal eine Studentin aus der Fachhochschule. Die wollten dann gerne unsere Selbsthilfegruppe umbenennen, weil es ist ja nicht nur Wachkoma. Und da habe ich gesagt, gut, das könnt ihr gerne machen, aber dann nicht mehr mit mir. Solange ich die Gruppe leite, wird sie immer so heißen. Also wir sagen immer, oder so schreibe ich es immer in unseren Förderanträgen auch, Selbsthilfegruppe, Wachkoma und Angehörige und andere neurologische Erkrankungen. Also wir würden auch Schlaganfall nehmen oder Parkinson, MS, fortgeschritten sage ich jetzt mal, sowas würde auch alles in unsere Gruppe fallen.
Also sprich, das Schwerpunktthema ist Wachkoma.
Genau.
Aber ihr seid offen für
andere neurologischen Erkrankungen.
Genau, für andere neurologischen Erkrankungen. Jetzt bin ich gerade über das Wort gestolpert. Wir haben eben die Selbsthilfegruppe ja schon mal geschickt eingeführt. Magst du uns vielleicht ein bisschen mehr zu euren Aktivitäten erzählen generell? Wie findet sich die Selbsthilfegruppe zusammen? Wie viele Leute sind da gerade vertreten etc.? Kannst du gerne so als kleine Plattform nutzen, um die Selbsthilfegruppe Wachkoma und Angehörige Tangermünde mal ein bisschen vorzustellen?
Ja, gerne. Also wir waren schon ganz viele Leute in der Selbsthilfegruppe. Es kamen manchmal sogar schon 18 bis 20, was eigentlich viel zu viel ist. Man sagt im Schnitt so 6 bis 8, mehr sollten eigentlich sich nicht treffen. Das heißt ja nicht, dass nicht mehr in der Gruppe sein können, aber mehr sollten sich nicht treffen, weil dann kommt jeder zu kurz. Wir treffen uns einmal im Monat, im Moment immer den vorletzten Mittwoch im Monat, ab 15 Uhr, nächste Woche allerdings um 14 Uhr, weil wir eine Referentin haben. Und in den Wintermonaten macht das Restaurant, wo wir uns treffen, schon um 17 Uhr zu und deswegen um 14 Uhr schon, aber dann nachher wieder ab 15 Uhr. Wir sind natürlich da, um uns auszutauschen, aber nicht allgemein, um Kaffee zu trinken und zu quatschen, sondern um uns auszutauschen über das Krankheitsbild. Über die Pflege zu Hause, in jeder Einladung steht bei mir, was für Probleme gibt es bei euch in Bezug auf die Pflege und was für Probleme gibt es in Bezug auf die Belieferung von Hilfsmitteln. Das hat schon etwas nachgelassen mit Hilfsmitteln. Also da gibt es jetzt schon mehr, als es mal gab. Es waren zum Beispiel kein Inkontinenzmaterial geliefert. Dann war die Nahrung wieder nicht richtig geliefert. Das hat doch alles ein bisschen nachgelassen, sag ich mal, weil wir uns eben auch kümmern. Und ich habe meine Kontakte schon so geknüpft überall hin. Ich habe von einer Firma von HIP zum Beispiel eine Beraterin, die ist dann auch schon nach Hause gekommen und hat dann sich das angeguckt bei den Betroffenen, was können wir hier machen. Naja, so habe ich eben überall meine Kontakte schon geknüpft. Und das ist ja auch gut so.
Also werden bei den Treffen schon auch sehr konkrete Problemstellungen besprochen?
Ja, natürlich, behandelt. Sehr konkrete. Und es bleibt dann aber auch immer noch ein bisschen Zeit, ich sag mal, zum Quatschen. Weil das auch wichtig ist, dass jeder einfach auch mal sagen möchte, was ihn so bedrückt und belastet. Das ist ja nicht immer nur, dass es um die Betroffenen geht. Aber wie geht es den Angehörigen?
Das wäre meine nächste Frage. Ein großer Unterschied zwischen euren und, ich sag jetzt mal, ganz vielen anderen Selbsthilfegruppen ist der Fokus auf Angehörige. Wie unterscheidet sich denn potenziell eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Selbsthilfegruppen für Betroffene?
Also betroffene Selbsthilfegruppen, da kommen natürlich die Betroffenen zu den Treffs selber und können über sich selbst berichten. Bei uns sind in der Regel nur die Angehörigen da von den Betroffenen. In der Regel auch die Betreuer sind das ja denn oft, nicht immer. Die Angehörigen sind nicht immer Betreuer. Und bei uns wird sich eben auch darüber ausgetauscht, was für Probleme haben die Angehörigen. Also wir haben zum Beispiel eine in der Selbsthilfegruppe, der Mann wird auch zu Hause versorgt, er ist nicht im Wachkoma, er kann auch sprechen, hatte zeitweise auch eine Trachealkanüle, hatte auch also künstliche Ernährung, das ist alles weg, das hat sie aber selber geschafft, die Ehefrau, sag ich mal, mit Therapeuten zusammen und Hausarzt. Und sie hat dadurch aber nicht die 24-Stunden-Versorgung, also die rund um die Uhr, die Intensivversorgung. Sie hat eine Pflegekraft, eine Krankenschwester angestellt, also Arbeitsstelle im eigenen Haushalt für ihren Mann. Also er ist im Prinzip der Arbeitgeber und sie ist ja die Betreuerin sozusagen und muss das natürlich alles managen. Inzwischen ist sie auch Rentnerin, ist auch 70 überweg, aber sie hat ja auch erst noch gearbeitet und da hat sie ihn in die Tagespflege gebracht. Aber das ging bei ihm eben, also bei Wachkummer wird das gar nicht funktionieren, ja. Und die Krankenkasse, die zahlt ja auch den Anteil für sie im Monat, den ein Pflegedienst bekommen würde, für die Pflege, die, also für die Behandlungspflege. Aber die Pflegekasse zahlt das nicht. Die zahlen nur das Pflegegeld und nicht das, was ein Pflegedienst bekommen würde, sondern nur das, was die Angehörigen bekommen. Das sind 900 und Euro. Also so viel ist es nicht, was sie bekommt. Aber wir haben ja immer unsere Kontakte überall hin und wir hatten auch unsere Gesundheitsministerin schon in der Gruppe, Frau Grimm-Benne. Und wir konnten unsere Probleme und Nöte ihr darlegen. Mit 3 Leuten waren die da. Und sie wollte das dann auch nochmal alles schriftlich haben, haben wir ihr auch hingeschickt. Und es hat sich was zum Positiven geändert. Diese Dame, die kriegt jetzt zum Beispiel etwas mehr Geld von der Kasse für die Pflegekraft, die sie hat, sodass sie jetzt ganz gut klarkommt, sagt sie.
Über deine vielfältige Netzwerkarbeit sprechen wir nachher auch noch. Was du, also ist jetzt ein bisschen rhetorisch gefragt, aber denkst du, dass Angehörige andere Sorgen und Bedenken und Ängste umtreibt als Betroffene? Und wenn ja, welche könnten das sein oder zumindest deiner Erfahrung nach, welche sind das?
Aber auf jeden Fall. Zum Beispiel, was wird mit meinem Angehörigen, wenn ich mal nicht mehr kann als Pflegekraft oder angehörige Pflegekraft? Also das fragt sie sich jeden Tag, sag ich mal, ja. Was wird mit Hartmut, wenn ich mal nicht mehr kann? Hartmut ist ihr Mann. Und sie hat auch schon gesagt, Hartmut, willst du bei mir zu Hause bleiben? Jawohl, er möchte nicht in ein Heim. Ist ja logisch. Und sie hat auch schon Anlauf genommen, weil sie einfach manchmal nicht mehr kann. Und dann probiert sie irgendwo, aber es ist kein Heim, was ihn vernünftig versorgen würde, ja. Weil sie nimmt ihn morgens, kommt er aus dem Bett. Da hat sie ja eine Pflege da morgens dann. Dann wird er mittags wieder hingelegt, kommt nochmal raus. So wie es eben normal ist bei alten Leuten. Und abends ins Bett. Und sie ist für ihn da. Und ein Pflegeheim, die haben dann gleich gesagt, na, das können sie aber vergessen, dass wir ihn mittags nochmal hinlegen und wieder raussetzen. Nee, dann bleibt er im Bett. Da hat sie gesagt, gut, das war's. Oder sie hat auch gesagt, sie möchte ihn dann Wochenende mal nach Hause holen und so. Nee, also das haben sie aber gar nicht gerne, wenn die nach Hause geholt werden. So läuft das. Es ist einfach traurig, aber es ist so, ja. Und dann hat sie gesagt, nee, dann können wir das gleich vergessen. Dann brauchen wir gar nicht erst einen Vertrag zu machen. Aber eigentlich ist sie selber auch manchmal ganz schön am Ende. Vor allem, wenn es ihm schlecht geht, ja. Wenn es unseren Betroffenen schlecht geht, dann geht es uns meistens noch schlechter.
Helke, 2008 gründest du die Selbsthilfegruppe. An welchem Punkt entschließt du dich, in Frührente zu gehen? Beziehungsweise in Altersteilzeit, wenn ich es richtig gelesen habe. Was führt dazu? An welchem Punkt entscheidest du dich dafür?
Diese Entscheidung habe ich 2006 getroffen. Das weiß ich noch genau. 2006 war ich in der Reha, in der psychosomatischen Reha, in Bernau, in der Brandenburg-Klinik, Michels-Kliniken und hatte natürlich meinen Karl-Heinz mitgenommen. Ich hatte die Idee, ich lasse ihn nicht hier alleine, er kommt mit. Und meine Hausärztin hat gleich gesagt, dass ich ihr das vorgelegt habe, dass ich in die Reha möchte. Das ist endlich mal eine kluge Entscheidung, Frau Werner. Und ihren Mann werden Sie doch mitnehmen. Ja, das wollte ich eigentlich, habe ich gesagt. Naja, und dann hat sie was fertig gemacht. Und die Krankenkasse, die DAG war von meinem Mann, die hat das auch genehmigt, dass sie die Kosten dort tragen. Und so sind wir, ich glaube, es war im April, Anfang April 2006 in die Reha gefahren und mein Mann wurde versorgt im dortigen Wachkoma-Pflegezentrum. Das war für mich 3 Minuten Fußweg von meinem Zimmer, von meinem Heim oder von meiner Einrichtung, sodass ich ja eigentlich immer 2-mal Reha hatte. Ich habe meine Reha gemacht bis nachmittags, bis die letzten Therapien waren und ich habe auch alles mitgenommen, was ihnen ging. Meine Psychologin, die für die Terminvergabe der Therapien verantwortlich waren. Der hat immer gesagt, bei Ihnen muss ich aufpassen, Frau Werner, dass Sie nicht zu viel machen. Und die wussten im Regine-Hildebrand-Haus immer in etwa, wann ich fertig bin. Und wenn ich kam, saß mein Mann im Rollstuhl. Und da gab es so einen schönen Innenhof. Und dann habe ich einen Kaffee gekocht. Und dann sind wir erstmal in den Innenhof gegangen und haben Käffchen getrunken. Ja, und dann bin ich mit ihm ins Grüne gefahren. Da war ein Park und es war Möglichkeiten zum Sitzen und da habe ich mich dann mit ihm aufgehalten. Und dann habe ich ihn am Abend wieder hingebracht, sodass wir ihn ins Bett bringen konnten. Dann bin ich immer noch ein bisschen da geblieben und bin dann immer, ich sag mal um 9 oder so spätestens zu mir gegangen. Um 10 wurde abgeschlossen, dass man dann auch da war. Ja, und die haben dann auch noch mal so alles Mögliche dort gemacht mit ihren Bewohnern und Angehörigen. Zum Beispiel gab es da Bastelabende, was eigentlich gar nicht mein Ding ist. Aber das hat man da alles gemacht, war auch schön. Und es war eigentlich noch eine zweite Therapie dann für mich. Wochenende hatte ich ja frei im Prinzip, da war ich dann auch da. Es waren ja auch dort Musikabende, zu denen ich dann mit meinem Mann gegangen bin, weil er war ja vom Beruf Musiker eigentlich, also Musiklehrer, und hatte sich nach der Wende mit einer privaten Musikschule selbstständig gemacht. Und Akkordeon war sein Lieblingsinstrument. Und ja, es war ein Akkordeonabend und da haben sie ihn dann später rausgesetzt in den Rollstuhl und erst abends um 9 oder so wieder ins Bett gelegt. Und erst, ja, war schön. Ja, ich war 9 Wochen dort, so lange wurde die Reha verlängert. Und als ich dann wiederkam, ja, ich sag mal eine Woche, warum, und ich war wieder fix und fertig. Und da kam diese Möglichkeit, da war ich gerade nicht in der Schule, ich war krankgeschrieben oder so, ich weiß das nicht mehr genau. Jedenfalls hat man mich angerufen, damit ich das weiß, man sollte so schnell wie möglich einen Antrag stellen, wenn man das möchte, auf Altersteilzeit oder Vorruhestand, ist ja egal wie. Und wollte ich erst nicht. Dann habe ich nochmal, die saßen damals in Gardelegen, vielleicht sind die auch noch da, das weiß ich nicht, irgend so eine Abteilung von der Bildung, da habe ich dann nochmal angerufen und die hat mir das dann alles nochmal erklärt und so und dann habe ich gedacht, nee, das musst du jetzt machen, das ist jetzt eine Möglichkeit, dass du hier eher aufhören kannst und nicht bis 65 arbeiten musst. Das wäre ja dann 2015 gewesen.
Du hast als Lehrerin gearbeitet?
Ja.
In welchen Fächern?
Russisch und Deutsch. So war eigentlich meine Fachkombination, aber nach der Wende eben nur noch Deutsch.
Du hast dich dann für die Altersteilzeit entschieden, ja, genau. Und das wurde dir leicht gemacht oder eher nicht leicht?
Nein, eigentlich leicht. Also ich brauchte nur den Antrag abzugeben und der wurde genehmigt. Und das ging dann 2008 los. Im Februar hatte ich Geburtstag und von dort fing das an. Und dann ging das bis 2,5 Jahre, also bis 11, glaube ich, ja, genau. Und dann konnte ich 13 in die Rente gehen. Da musste man dann vorher ein paar mehr Stunden arbeiten, kriegte aber nicht das volle Gehalt dafür. Und dann nachher ging man in die Ruhephase und hat dann aber das gleiche Geld bekommen für nicht mehr arbeiten gehen. Mhm. So war das erstmal. Und dann nachher kam die volle Rente.
Erinnerst du dich noch dran, was das Erste war, was ihr gemacht habt, als du dann in Altersteilzeit warst? Also als du quasi rein zeittechnisch etwas mehr Kapazitäten hattest, um zu Hause zu sein?
Also ich sag mal, als Erstes habe ich eigentlich die Selbsthilfegruppe gegründet. Im August 2008 war das. Und ich habe ja im Juli aufgehört zu arbeiten. Und im August 2008 habe ich die Selbsthilfegruppe gegründet. Also die gab es dann schon mal. Dann habe ich mir auch mehr Zeit für meinen Karl-Heinz genommen, die ich vorher nicht immer so hatte, wie ich es gerne gehabt hätte.
Wie habt ihr denn generell dieses Plus an Zeit verbracht? Was habt ihr zum Beispiel gerne zusammen gemacht? Was hast du organisiert, damit ihr möglichst viel gemeinsame, schöne Freizeit verbringt?
Ja, ich sag mal, wir haben ja nun ein schönes, großes Grundstück. Und ich hatte mir vorne, habt ihr ja gesehen, die Rampe noch, die auch da bleibt erstmal noch. Die Kinder können sie nachher wegmachen, aber für mich ist sie jetzt auch gut mit der Seite da, dass ich mich festhalten kann. Und ich habe ihr auch eine Einlage von der Stube in die Terrasse, die liegt auch noch hier hinten. Und wir konnten also hier hinten sitzen, wir konnten vorne sitzen und es war für uns schon schön, dass wir frische Luft hatten. Ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Freizeit für mich gehabt, zum Beispiel die Gruppentreffen und so weiter konnte ich nutzen. Und naja, dann habe ich gesagt, eigentlich möchte ich mit meinem Mann Urlaub machen. Jetzt habe ich die Zeit und das möchte ich einfach machen. Und jetzt versuche ich über das Internet irgendwelche behindertengerechten Hotels zu finden. Und da habe ich zwei gefunden, auf Anhieb, sage ich mal. Das war einmal Rheinsberg. Das hieß damals Haus Rheinsberg, jetzt heißt es Seehotel. Und Wörlitzer Park, da habe ich auch eins gefunden. Und ich hatte gleich reingeschrieben, Pflegebetten und. Und meine Kontaktdaten und die haben auch zurückgerufen. Beide. Und Wörlitz war, glaube ich, der Erste und hat gesagt, aber was Sie schreiben, das können wir nicht bieten. So behindertengerecht sind wir denn doch nicht. Also Pflegebetten und so, das haben wir nicht. Habe ich gesagt, gut, dann hat sich das erledigt. Und eine nette Dame aus Rheinsbeck, das war Frau, wie hieß sie noch? Ich komme jetzt nicht drauf, aber ich fällt mir bestimmt noch ein. Die war sehr nett. Die hat gesagt, jawohl, das können wir alles bieten, Frau Werner. Und da habe ich gedacht, aber das nimmst du nicht einfach so hin. Im Internet verkauft sich heutzutage jeder sehr gut. Und wenn du mit so einer Truppe losfährst, dann möchtest du wissen, ob das auch wirklich so ist. Gesagt, getan. Im November war das, glaube ich, 2009, sind meine Tochter, die jetzt eben auch behindert ist, und ich, sind wir nach Rheinsberg gefahren und haben uns das Hotel angeguckt. Und die Dame, Frau Rode, so heißt sie.
Liebe Grüße an die freundliche Frau Rode.
Die ist inzwischen schon in Rente. Die hat uns das ganze Haus gezeigt. Von oben nach unten, also ich sag mal Boden, Keller und von links nach rechts. Und ich war hinterher, war für mich klar, da können wir hinfahren. Die Betten, was man alles so an Hilfsmitteln ausleihen kann. Und dann sagte sie, Frau Werner, haben Sie denn jetzt noch eine Frage? Ich sage, nee, ist alles klar, wir haben alles gesehen, aber wir würden jetzt gerne noch Mittag essen. Wir sind ja einmal unterwegs und Sie haben hier ein schönes Restaurant mit Blick auf den See und da würden wir gerne noch Mittag essen. Ja, das machen Sie mal. Und sie ging dann nach vorne an Tresen. Und solche Sachen vergisst man ja eigentlich nicht in der Regel. Und hat sich da unterhalten mit der Bedienungskraft. Und naja, ich habe natürlich auch lecker Fisch ausgesucht, weil Fisch esse ich gerne. Meine Tochter irgendwie Filet. Und ich habe einen Wein getrunken und sie ein Wasser oder einen Saft, ich weiß nicht. Und dann kam die und hat gefragt, noch einen Wunsch? Ja, noch einen Wein, weil es war schönes Wetter. Man konnte schön auf den See gucken, einmal unterwegs. Und sie hat gesagt, ach, ich würde noch ein Eis essen. Ja, und dann kam die nochmal und hat gefragt, und ja, wir möchten die Rechnung. Für uns war das ja damals noch, naja, wir waren so klein mit Hut. Da hat die gesagt, Rechnung gibt's nicht, das geht auf Kosten des Hauses. Und da habe ich gedacht, und du hast noch einen zweiten Wein getrunken. Hättest du das geahnt, da wärst du doch mit einem zufrieden gewesen.
Ich dachte, dann hättest du noch einen bestellt.
Nein, nein, das war mir ja damals noch peinlich. Heute ist mir das nicht mehr peinlich, sowas. Weil wir waren ja die nächsten Gäste, die ich brachte, sag ich mal. Ja, und dann wusste ich, wir können hinkommen. Und 2010, da haben wir dann gleich gebucht, für 2010 haben wir den ersten Aufenthalt in Rheinsberg gehabt. Ein Wochenendseminar von Freitag bis Sonntag. Und da habe ich alle Fördergelder, die wir brauchten, also alle Gelder selbst organisiert als Fördergelder. Also da hatten wir wirklich kleckerweise. Da mal 100 Euro, da mal 500, da mal 50. Und wir hatten das Geld aber für alle raus. Es konnte jeder kostenfrei mitfahren. Mit Essen und allem, ja.
Wie viele Leute sind von der Selbsthilfegruppe mitgefahren das erste Mal nach Rheinsberg?
Na, wir waren wohl circa 40, 35, 40. Also nicht alles Betroffene, aber mit Angehörigen und Referenten und so weiter, ja. Dann habe ich gleich gesagt, also da, wir kommen nächstes Jahr wieder, 2011. Dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Erstmal war da schon ja, wieder Wasser her, 2011, den Anfang. Und dann habe ich gedacht, du hast ja noch nicht mal richtig das eine Wochenende da abgeschlossen mit allem drum und dran und wirst jetzt schon wieder neu organisieren. Das schaffst du nicht. Also alle 2 Jahre reicht. Ja, und dann habe ich angerufen bei Frau Rode und habe gesagt, Frau Rode, also dieses Jahr wird das nichts. Wir hatten ja auch noch nicht gebucht, aber vormerken lassen. Nächstes Jahr kommen wir wieder mit der Gruppe. Naja, dauerte nicht lange, kriegte ich einen Brief vom Haus Rheinsberg und da waren 2 Übernachtungen für uns privat drin. Als Geschenk. Das war eine sehr nette Geste, ja. Und da war ich mit meinem Mann und ich habe dann noch zubezahlt. Meine Tochter war mit und für die Pflegekräfte natürlich, die mussten ja dann auch mit 2. Und da war die Schwester Jacqueline schon mit, das erste Mal, die gesagt hat, also jeder sollte 4 Wochen bei Werners arbeiten.
Ich rechne kurz, ihr seid 2010 das erste Mal mit der Selbsthilfegruppe gefahren. 2012, 14, 16, 18. Und
7-mal waren wir jetzt. Und dieses Jahr fahren wir das 8. Mal.
2019 endet die Reise für Karl-Heinz.
So ist es.
Was geht in dem Jahr in dir vor? Was macht dieser Abschied mit dir?
Jetzt muss ich erst schlucken. Das war ein sehr schweres Jahr für mich. Ich sag mal, 17 Jahre im Wachkoma ist natürlich eine sehr lange Zeit, auf die ich auch stolz bin, dass wir das beide gemeinsam so lange geschafft haben, mithilfe von Pflegekräften. Auch die Kinder haben sich mit eingebracht, natürlich nicht so in die Pflege, weil sie beide selber arbeiten, aber eben anders. Aber 2018 zeichnete sich dann schon ab, dass er zum Beispiel Sauerstoff brauchte, was er sonst nie brauchte. Wir hatten dann auch schon ein transportables Gerät, was wir mitnehmen konnten für unterwegs mit Akku. Gut, habe ich noch nicht unbedingt so viel drauf gegeben. Aber 2018 war ja dann das Jahr, in dem auch die Tochter so schwer krank war. Und ich auch nicht so viel Zeit für ihn hatte, sag ich mal. Weil ich bin jeden Tag zum Krankenhaus nach Stendal gefahren, um sie zu besuchen. Sie war 24 Tage im künstlichen Koma insgesamt, hat sie gelegen. Zweimal mit Unterbrechung. Naja, es hätte auch ganz anders ausgehen können damals, ja. Und da kreisten meine Gedanken schon sehr. Mein Mann krank, Tochter krank, eigentlich hin und her. Und da hatte ich auch eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung für meinen Mann, für Karl-Heinz, was ich sonst nie hatte. Ich habe ja immer einen Teil selber übernommen, wenn mittags, wenn er fertig war und im Rollstuhl saß. Das war immer 12:30, war alles Geschichte. Und dann mussten wir die Zeit nachher schon verlängern, weil das hat er nicht mehr geschafft. Zeitlich dann bis um 14 Uhr haben sie dann Dienst gemacht. Und dann sind sie gegangen und der Spätdienst kam immer 17:30 abends nochmal. Und den Abschnitt habe ich selber gemacht. Und dann abends von 20 bis 22 Uhr auch nochmal, habe ich auch selber gemacht. Aber da brauchte ich eben eine Pflege rund um die Uhr, weil ich eben oft bei der Tochter war dann auch. Im Februar kam sie dann in die Reha, Leipzig-Bennewitz, da habe ich sie dann auch ab und an besucht. Bin dann längere Zeit da geblieben, also 2 Nächte meistens, habe mich da irgendwo auf dem Reiterhof einquartiert. Da habe ich gerade eine Unterkunft gefunden und die Dame war auch so nett, die hat dann gleich Taxi gespielt, die hat mich hingefahren und zurück und hat dann so einen Einheitspreis genommen für Übernachtung, Frühstück und Fahren. War sehr schön. Naja, das hat er schon gespürt, sage ich mal. Also es ist ja nicht so, dass sie nichts mitbekommen, die Menschen im Wachkoma. Und man hat ja auch gemerkt, dass er auf vieles reagiert und auf eigentlich auf, naja, alles, auf alles reagieren wir auch nicht. Aber auf vieles. Und das, denke ich mal, war es auch. Ich hatte nicht mehr die Zeit für ihn. Und er hat gespürt, die Tochter ist so krank. Und naja, und im Mai hatte unsere Enkeltochter Jugendweihe. Und da war er noch dabei. Und er war ja immer mit bei den Festivitäten im Dorfgemeinschaftshaus hier. Da konnten wir super mit dem Rollstuhl rein. Er war auch bei der Fußballweltmeisterschaft. War auch mit hier drüben, da haben sie in der Feuerwehr gemacht, also sowas war für meinen Mann auch aktuell dann. Und zur Jugendweihe kam die Tochter nach Hause aus der Reha, sie hätte noch mal verlängern lassen können, aber sie hat gesagt, und auch die Therapeuten haben gesagt, eigentlich alles, was sie jetzt so nicht wieder gelernt haben, das können sie selber oder auch nicht. Manches kommt ja auch einem einfach dann nicht wieder, ja, weil es eben auch neurologisch ist. Von der Warte her gehört sie auch in unsere Gruppe und sie ist ja auch Mitglied in unserer Selbsthilfegruppe, war sie aber schon vorher. Naja, und das hat er eben alles gespürt, ja, und das war am 11. Mai und dann kam er ins Krankenhaus. Ich könnte es jetzt ausrechnen. Der 11. war ein Sonnabend, dann war der 18. ein Sonnabend. Ja, da ungefähr ist er dann ins Krankenhaus gekommen, ich glaube am Donnerstag. Das war dann der 18., der 16. Mai müsste das gewesen sein. Und da haben wir uns im Spreewald getroffen von unserer Studiengruppe, Seminargruppe. Und da war ich auch noch hin. Alle haben gesagt, Mutti, du fährst dahin. Und unsere Tochter, die hat sich, die Behinderte, die hatte ja dann Zeit, die war ja dann auch noch krankgeschrieben und sie konnte ja dann gar nicht wieder arbeiten. Aber das wusste man ja damals noch nicht. Hat sich fahren lassen, hat ihn besucht und ja, ja, war aber dann auf der ITS schon mit Beatmung und die musste schon ganz schön hochgestellt werden. Und er kam eben nicht mehr nach Hause dann, ja. Aber ich war in den letzten Minuten bei ihm und das war wichtig.
Nach so einem Abschnitt, ich kann mir vorstellen, dass man als Angehöriger gerade nach so einer langen gemeinsamen Reise in ein Loch fällt.
Ja, genau das darf man eigentlich nicht.
Wie bist du entweder rausgekommen oder wie hast du verhindert, in so ein Loch zu fallen?
Ich sag mal, sicherlich fällt jeder erstmal in so ein Loch. Aber man muss aufpassen, auch auf sich selber, dass man da wieder rauskommt. Und das habe ich eigentlich geschafft. Ja, ich habe einmal ja meine Enkelkinder, die schon auch vorher, als mein Mann da war noch, mein Karl-Heinz, die mittags nach der Schule zu mir zum Essen gekommen sind, Hausaufgaben erledigen bei Oma. Naja, dann bin ich zu den Kindern gegangen oder gefahren. Und wir haben viel erzählt und ich habe meine Selbsthilfegruppe weitergemacht. Alle haben gedacht, in der Gruppe, das macht sie jetzt nicht. Die Selbsthilfegruppe ist Geschichte, haben sie mir dann später erzählt. Aber die Selbsthilfegruppe war nicht Geschichte. Ich habe immer gesagt, das bin ich mir selber schuldig und auch meinem Karl-Heinz, dass ich die weiterführe. Das Nächste, was alle gedacht haben, dass ich Rheinsberg nicht mehr mache. Nee, und ich möchte noch dieses Jahr schaffen und noch zweimal, wenn es irgendwie geht. Den haben wir zehnmal. Waren wir zehnmal mit der Gruppe in Rheinsberg. Und das möchte ich eigentlich schaffen. Das habe ich auch bei unserem 15-jährigen Bestehen gesagt, damit die AOK gleich weiß, worauf sie sich einlassen mit uns. Ob ich das noch schaffe, weiß ich nicht. Dann bin ich 78. Und da hat dann eine schon gleich gesagt, Mensch, Frau Winter, dann können Sie aber auch noch einmal länger machen, dann sind Sie 80. Naja, das entscheide ich denn von Fall zu Fall, habe ich gesagt. Aber ich kriege das alles noch gut hin. Meine Tochter unterstützt mich auch. Alle beide eigentlich, die eine mit der Gruppe und die andere, die macht so Computerarbeiten. Also ich kann das selber aber ausdrucken. Ich habe keinen Drucker, der funktioniert. Die druckt mir das alles aus und naja, hilft mir auch in der Richtung. Ja. Also meine Kinder unterstützen mich da schon auch.
Wie hat sich dein Abschied von Karl-Heinz dann auch auf deine Arbeit in der Selbsthilfe ausgewirkt? Hat sich deine Sicht in irgendeinem Punkt verändert? Hat sich deine Arbeit für die Selbsthilfegruppe dadurch verändert? Oder wie bist du damit im Kontext der Selbsthilfe umgegangen?
Also ich sag mal, verändert schon irgendwie. Das stelle ich immer wieder fest, weil man einfach nicht mehr selbst Betroffener ist. Ist schon ein kleiner Unterschied. Ich fieber mit jedem mit, aber es ist doch anders, als wenn man selbst betroffen ist. Also ich sag mal ein Beispiel. Wir lesen die Not, die Zeitschrift, die wir auch über die Gruppe beziehen. Also das Erste, wenn die kamen, aufgemacht den Kasten und gelesen. Was ist heute Interessantes für uns drin? Das ist nicht mehr so, sage ich mal, dass ich sofort auspacke und ich lese, was wichtig für mich ist. Ich weiß, alles ist wichtig für mich, weil es für die anderen wichtig ist. Aber das muss ich nicht gleich heute lesen, sondern vielleicht erst morgen oder übermorgen oder erst nächste Woche, sage ich jetzt mal. Gruppentreffen ist ja dann vielleicht noch ein Stück weg, also habe ich immer noch Zeit zu lesen. Obwohl ich dann immer noch wieder sagen kann, Enno, pass auf, hast du das und das gelesen? Und das ist wichtig, dass ich das jetzt mache. Dann gucke ich auch danach, was für Referenten könnte ich eventuell finden über die Zeitschrift für Rheinsberg oder auch für die Gruppe. Eine war da zum Beispiel mal drin, da habe ich sofort angerufen. Aber es ist bis heute noch nicht dazu gekommen, dass die mal kam, weil wir haben immer genug anderes, weil wir schaffen das gar nicht alles. Und die kommt dann von weiter weg, das muss ich ja dann auch ein bisschen rentieren. Rheinsberg ist ja dann doch immer ein bisschen umfangreicher als so ein Gruppentreffen. Man versucht natürlich für jeden das Beste zu machen und das mache ich auch weiterhin. Das habe ich damals gemacht, auch als ich meinen Karl-Heinz noch hatte. Und das hat ja auch viel Zeit gekostet für mich, aber das habe ich immer gemacht. Ich war immer für die Allgemeinheit da. Selbsthilfe heißt nun mal Selbst und Hilfe. So wie es das Wort sagt. Und dabei bleibe ich auch. Und es wird immer so sein bei mir.
Du hast Karl-Heinz 17 Jahre lang gepflegt. Das hat auch Zeit in Anspruch genommen, zwangsläufig. Und das hast du natürlich auch gern gemacht.
Sehr gern. Ich hätte es auch gern weitergemacht.
Bedingungslos. Wenn das nicht mehr da ist, also wenn auch diese Zeit, die man dafür einplant, plötzlich nicht mehr geleistet werden muss, was macht man dann, was machst du konkret dann mit der Zeit? Wie hast du deinen Tag vielleicht auch umgestaltet? Ich glaube, das ist eine Frage, die womöglich noch mehr Leute betrifft, auch mehr Angehörige von Wachkoma-Patienten, weil plötzlich so eine gewisse Routine sicherlich wegfällt oder mehrere Routinen, feste Tagesabläufe, die schlichtweg zum Teil einfach gestrichen werden. Und was macht man jetzt? Wie hast du dich da selbst auf Linie gehalten?
Ja, erstmal muss ich dazu sagen, erstmal wusste ich überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Zum Beispiel konnte ich nicht auf der Couch sitzen, wo ich immer gesessen habe und Karl-Heinz daneben gestanden hat im Rollstuhl. Da konnte ich mich schon überhaupt gar nicht hinsetzen. Es war ja Mai, es war schönes Wetter, ich habe immer nur draußen gesessen. Bis abends um 10 Uhr, dann wurde es dunkel. Da habe ich gedacht, du kannst ja nicht mal mehr lesen, du musst jetzt reingehen. Was machst du aber drin? Ja? Dann wurde es immer eher dunkel. Nee, erstmal wurde es ja noch heller, aber dann zum Herbst hin wurde es dann wieder eher dunkel. Du musst jetzt irgendwas machen, so kannst du ja nicht mehr draußen lesen. Ja, gut, Licht ist da, aber dann kamen vielleicht Viecher und das wollte ich dann auch nicht. Ja, dann habe ich mich hier hinten in die äußerste Ecke gesetzt auf der Couch. Fernsehen habe ich überhaupt gar kein Interesse dran gehabt. Ja, manche sagen, sie lenken sich durchs Fernsehen ab. War für mich, ich hatte ja vorher auch den Fernseher nicht im Schlafzimmer, als ich, wenn ich bei meinem Karl-Heinz war, Radio, immer schöne Musik. Aber auch daran hatte ich eigentlich kein Interesse. Und dann habe ich gedacht, aber irgendwas musst du jetzt machen. So geht's ja nicht weiter. Und dann bin ich auf der Couch immer ein Stück weiter bis zur Ecke hin. Bis ich dann irgendwann mich mal getraut habe, mich in die Ecke zu setzen da, ja, in die Couch-Ecke. Ja, dann hatte ich ja die Tochter, die ja das Jahr noch ganz schön Hilfe brauchte. Da bin ich dann auch öfter nach Tangermünde gefahren zu ihr. Und was ich heute noch eigentlich mache, sonst fehlt mir eigentlich was, ich gehe jeden Tag zum Friedhof, ja. Und dann erzähle ich ihm immer alles, was ich damals ihm erzählt habe, was wichtig ist. Ich meine, sicherlich ist es jetzt weniger oder ganz bestimmt auf alle Fälle. Aber ich erzähle ihm immer noch viel über die Enkelkinder, über die Selbsthilfegruppe und dass wir nach Rheinsberg fahren zum Beispiel und was die Kinder machen. Und das muss er ja wissen, sage ich immer.
Du bist generell jeden Tag viel unterwegs, so 6 bis 9 Kilometer habe ich gelesen.
Ja, das bin ich. Ich muss ja was für meine Gesundheit tun, sage ich immer.
Aber wo wir gerade unterwegs sind, buchstäblich, würde ich sagen, wir bewegen uns mal weiter zu einer Kategorie, den oder die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen. Wir machen einen kurzen Schwenker konkret zu dir. Und zwar haben wir jetzt 5 Stichpunkte zu Helke Werner. Helke, ergänze den Satz. Die schönste Strecke zum Spazieren findet sich
am Deich.
Bist du eher Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stell dir vor, du schreibst ein Buch. Wie heißt es?
Ich meine, das ist jetzt nicht hinreißend, aber ich könnte sagen, unser Leben.
Welchen Ort in Sachsen-Anhalt sollte jeder mal gesehen haben?
Wülsdorf und Tangermünde. Also Tangermünde ist schon eine sehr schöne Stadt.
Das können wir nur unterstreichen. Du machst eine kleine Zeitreise und triffst dein 20-jähriges Ich. Welchen Rat gibst du dir?
Genieße dein Leben, solange es geht.
Ja, und das waren 5 Stichpunkte zu Helke Werner. Helke, wir haben in dem Gespräch vorher bis jetzt schon mitbekommen, dass du sehr umtriebig bist. Du knüpfst viele Kontakte für die Selbsthilfegruppe etwa, für die Mitglieder. Wie sieht denn generell deine Netzwerkarbeit unter anderem für die Selbsthilfegruppe aus? Wie netzwerkst du? Mit wem nimmst du Kontakt auf? Welche Anliegen platzierst du wo?
Ja, also wir haben, oder das heißt eigentlich, habe ich das gemacht, Kontakte geknüpft zu allen möglichen Leuten schon oder Institutionen. Zum Beispiel zur AOK Sachsen-Anhalt, die möchte ich gleich mal als erste benennen, weil AOK Sachsen-Anhalt uns sehr gut unterstützt bezüglich Rheinsberg, unser schönes Projekt, das wir haben. Auch als Referenten hatten wir die AOK schon da, zum Beispiel Herrn Schröder oder vorher auch noch andere, die eben einfach Fragen zur Versicherung, also Pflege- und Krankenversicherung unserer Betroffenen beantworten. Wir hatten schon viele Ärzte bei uns. Früher konnte ich die immer alle bekommen über die Kassenärztliche Vereinigung. Ich habe angerufen, habe gesagt, ich möchte gerne mal, zum Beispiel hatten wir mal einen Orthopäden, aber alles bezüglich Wachkoma und neurologische Erkrankungen. Wir hatten auch eine Hygieneärztin und also alles Mögliche schon. Und das wurde von dort geschickt. Aber wir wollten jetzt zum Beispiel zum 15-jährigen Bestehen einen Neurologen haben. Da hat man mir gesagt, das machen sie nicht. Naja, was soll ich mit denen lange diskutieren? Also habe ich mir selber einen Neurologen organisiert. Und es kam auch einer, der wollte dann zwar nochmal wiederkommen, was er nicht gemacht hat. Er war dann zweimal krank und dann habe ich es aufgegeben. Ich habe gesagt, ich muss auch nicht hinterher rennen. Aber er war erstmal da und es war auch sehr interessant. Das war jetzt der letzte Arzt, den wir hatten. Wir hatten schon den Landkreis Stendal bei uns als Gesprächspartner. Und die Frau Seier vom Landkreis Stendal, es geht um Teilhabe, kommt auch kommenden Mittwoch wieder zu uns in die Gruppe. Die ist schon lange eingeladen, so kurzfristig würde sie ja nicht kommen können. Und wir hatten sogar schon die Gesundheitsministerin, Frau Grimm-Benne, bei uns in der Gruppe.
Wenn du Kontakt aufnimmst zu Einrichtungen, Institutionen im Namen der Selbsthilfegruppe, rennst du da offene Türen ein? Hat man da ein offenes Ohr? Oder wie ist da so die Initialreaktion?
Also ich sag mal eigentlich schon, ich schreibe immer als erstes eine Mail mit meinen Kontaktdaten und in der Regel meldet sich auch jemand. Und ich habe da eigentlich immer Glück gehabt, dass das geklappt hat. Weiß ich nicht, ob man das als Glück bezeichnen kann oder vielleicht bin ich auch so in Erscheinung getreten, dass die gedacht haben, so wie Herr Schröder sagt, da musst du dich gut vorbereiten, dass die gesagt haben, naja, da müssen wir schon mal hin, denn. Aber das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Also sonst hätten wir nicht so viele verschiedene Referenten schon gehabt, ja.
Jetzt mit deiner Erfahrung, die du gesammelt hast über viele Jahre und jetzt im Prinzip auch über 2 Jahrzehnte hinweg, was wünschst du dir für die Versorgung von zum Beispiel Wachkoma-Patienten, aber auch die Betreuung oder Begleitung der Angehörigen? Gibt es da konkrete Punkte, bei denen du sagst, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben?
Also, wie gesagt, es war schon mal schlimmer. Wir hatten Glück. Also, als mein Mann nach Hause kam, mein Karl-Heinz, wir hatten alles hier. Es war ein Rollstuhl da, es war das Pflegebett da, es war Absauggerät da, alles, was wir brauchten. Ein Stehbett haben wir erst später gekriegt, weil da musste ich drum kämpfen, mit dem Sozialgericht. Und auch um das Motto mit Letter, das ist so ein Bettfahrrad, das wird hinten angemacht und dann kommen die Beine rein und dann kann er fahren. Das hat ihm natürlich auch alles sehr gut getan. Da war auch Gerichtsverhandlung beim Sozialgericht in Stendal und da hat die DAG ohne Verhandlung eingewilligt. Das machen sie ja gerne, weil dann gibt es kein Urteil, auf das sich andere berufen können. Und das haben wir dann gleich gekriegt, beides. Also wir hatten eigentlich alles, was man sich denken kann, was man brauchte. Aber es ist eben nicht immer so, ja. Ich weiß, dass manche auch Probleme haben mit Windeln, also mit Inkontinenzmaterial, weil nicht genug geliefert wird. Nahrung klappt nicht immer so. Jeder kann ja auch nicht jede Nahrung vertragen. Aber das hat sich doch alles, glaube ich, ein bisschen gegeben, zumindest was jetzt unsere Gruppe betrifft. Aber weil wir eben auch hinterher sind, ja, und uns kümmern um alle möglichen. Also wir hatten auch schon die Dame von HIP, die hatten wir auch schon mal in Rheinsberg. Und wir hatten auch die Versorgerfirma, die uns versorgt hat, die waren auch schon 2 oder 3 Mal in Rheinsberg. Und da nimmt natürlich jeder was mit, ja.
Wir haben von dir auch was bekommen, und zwar einen Buchtipp. Also wir haben mehrere Lesetipps von dir bekommen. Die ausführliche Liste gibt's in den Shownotes. Ich habe jetzt hier exemplarisch mal einen rausgepickt, und zwar ein Roman mit dem Titel »Bis auf den Grund des Ozeans«, Erscheinungsjahr 2000, Autorin Julia Tavallaro. Ich gebe mal kurz den Klappentext mit, damit wir kurz einsteigen können. Eines Tages im Winter erwacht eine schöne junge Frau im Krankenhausbett. Sie gilt als hirntot und alle benehmen sich entsprechend. Julia aber bekommt alles mit. Sie versucht, sich ins Gedächtnis zurückzurufen, was vor dem Unfall war, Stunde um Stunde, jahrelang, bis das Wunder geschieht. Jemand merkt, dass sie sich mit den Augen verständigen kann. Was gibt dir das Buch? Warum hast du es empfohlen? Also, du hast es natürlich empfohlen, weil wir konkret auch nach Buchtipps und nach Medientipps fragen. Also, es war nicht ungefragt von dir, aber du hast uns eine ganze Liste gegeben. Eine schöne, kleine, aber wohl kuratierte Liste. Und dort hast du diesen Titel aber zumindest hervorgehoben, bis auf den Grund des Ozeans.
Es ist nicht nur einfach gut zu lesen, das ist es zwar, aber ich habe es ja aus einem bestimmten Grunde gelesen. Wobei diese junge Frau nicht im Wachkoma war, sondern die hatte tatsächlich das Locked-In-Syndrom, ja. Aber ich sag mal, es gibt ja schon gewisse Ähnlichkeiten. Und es hat mich einfach, naja, auch ein bisschen geärgert, wie man diese Frau behandelt hat über Jahre. Obwohl ja immer wieder wohl Menschen gemerkt haben, dass sie was mitbekommt, bis dann endlich eine Therapeutin war, gesagt hat, also die bewegt ihre Augen und die kriegt hier alles mit. Und es ist einfach bei Wachkoma auch so. Wir haben das bei meinem Mann gemerkt, dass er eben vieles weiß und man unterhält sich nie im Beisein des Betroffenen über irgendwelche negativen Sachen. Also, naja, was will der hier noch auf dieser Welt? So ungefähr, so reden ja manche, ja. Weil sie es einfach mitkriegen, ja. Und zum Beispiel unser Enno, da war ja auch der Vater betroffen. Der ist voriges Jahr verstorben. Der war schlimmer betroffen eigentlich als die Mutter. Der hatte Beatmung, Sauerstoff, alles Mögliche. Da war er im Krankenhaus und der konnte sprechen mit dem Sprechaufsatz auf der Kanüle und hat auch alles mitgekriegt. Da hat der Arzt im Krankenhaus gesagt zu ihm, als er im Krankenhaus war, der Vater, ja, was soll man da noch machen mit dem, so ungefähr, ja. Ja, das können wir uns ständig anhören, solche Sachen. Aber meine Hausärztin, muss ich sagen, die war da irgendwie anders. Weil sie das jeden, wenn sie zum Hausbesuch kam, alle 6 Wochen so ungefähr, sie hat ja gesehen, wie gut es ihm ging, ja. Und dass er eben auch vieles gespürt hat und mitbekommen hat, ja. Und das fand ich eben an diesem Buch so faszinierend, dass man das so schön dargestellt hat. Und als ich zur Reha war und mein Mann dort mit hatte in dem Regine-Hildebrand-Haus, da war zum Beispiel ein Udo, hieß er, das weiß ich noch. Und wenn ich zu meinem Mann ging, zum Zimmer, musste ich bei dem immer vorbei. Und der kannte mich ja denn schon und hat sich schon immer gefreut, wenn ich kam, ja. Wenn ich vorbeiging, hat er gelächelt. Der hatte auch dieses Looked-In-Syndrom, ja. Das war ein Fahrschullehrer gewesen.
Gibt es denn Aktionstage? Also es gibt für verschiedene chronische Krankheiten und medizinische Phänomene ja so Welttage, also Welttag des Krebs etc. Nutzt ihr in eurer Selbsthilfegruppe, nutzt du bei deiner Selbsthilfearbeit einen ähnlichen Aktionstag? Gibt es da irgendeinen Welttag, den du nutzt, um auf eure Arbeit aufmerksam zu machen?
Nein, das haben wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es so einen Tag gibt für Wachkoma. Das glaube ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Dann
also ich habe auch keinen gefunden.
Ja, dann hätte ich das gewusst. Aber wir versuchen natürlich, uns auch so zu präsentieren über die Selbsthilfe-Kontaktstelle und über den Landkreis ja auch. Da sind wir auch gelistet beim Landkreis. Naja, die AOK hat uns gelistet. Der Pflegedienst, da wo du uns gefunden hast.
Ich würde sagen, ich betreibe dafür die Shownotes noch mal ein ganz klein bisschen Recherche. Und vielleicht finde ich ja noch irgendwelche passenden Aktionstage, die in diesem Kosmos mit zu verorten sind. Helke, dann sind wir nach einem sehr langen und schönen und offenen Gespräch langsam am Ende der heutigen Episode angekommen. Zum Abschluss noch eine Bitte. Beschreibe Selbsthilfe in einem Wort.
Eigentlich kann man das gar nicht besser beschreiben, als das Wort selber ist. Selbsthilfe.
Dann vielen Dank dafür, dass du uns hierher eingeladen hast, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ich wünsche dir weiterhin gute Gespräche.
Dankeschön.
Und damit sind wir schon am Ende dieser Episode angekommen. Wenn euch da draußen mehr Episoden mit dem Schwerpunkt Angehörige interessieren, dann gebt uns gerne Feedback dazu. Mehr spannende Gespräche und Input zu Gesundheitsthemen findet ihr in den anderen Ausgesprochen Menschlich Podcasts. BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, Pflege, Hand in Hand durch den Alltag und Gesundheitswissen kompakt. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns das nächste Mal. Wir sagen Tschüss. Ausgesprochen menschlich. Selbsthilfe auf Sendung ist ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Redaktion und Moderation übernehme ich, Robert Krutzke. Technische Umsetzung und Schnitt leistet Axel Fichtmüller. Koordinatorische Unterstützung liefert Gerrit Schröder, Bereich Prävention von der AOK Sachsen-Anhalt. Die Projektleitung liegt bei Sophie Handschuh, Bereich Podcast und Streaming von der AOK Sachsen-Anhalt.